Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Top 16 sind in Saudi-Arabien Masters eingestiegen und es gab einige wirklich interessante Ergebnisse und vor allen Dingen gab es ein Ergebnis, was für einen Herren von Down Under für wahrscheinlich Erleichterung gesorgt hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Clearance. Hallo Christian.
Hi Andreas.
Wir müssen über den Herren von Down Under sprechen, weil der hat heute ein Ergebnis gehabt, was er seit langer Zeit nicht mehr gehabt hat. Das ist nämlich Neil Robertson, der hier sehr, sehr früh ins Turnier eingegriffen hat. Wir haben schon drüber gesprochen in einem unserer letzten Podcasts. Und heute hat er seinen besten Sieg seit wann eigentlich eingefahren? Gegen Mark Selby, 5-3 gewonnen.
Der Herr von Down Under, das klingt wie ein Endgegner in einem Computerspiel. Und so war es vielleicht für Mark Selby heute. Es ist lange her, gefühlt tatsächlich, dass Neil Robertson so eine guten Siege gefeiert hat gegen Top-16-Spieler auf dem Niveau. Nichtsdestotrotz war es natürlich jetzt nicht von ungefähr. Also der Vorteil für Neil Robertson war ja, dass er einfach schon mal zwei Matches hier absolvieren konnte und sich von Match zu Match ja auch gesteigert hat. Nach seinem ersten Sieg gegen Paul Dewell, gegen Gong Shenji eine sehr starke, sehr souveräne Vorstellung abgeliefert. Der junge Chinese hatte da wenig Möglichkeiten entgegenzuhalten. Und Mark Selby, ja, der war heute nicht ganz so in der Form, wie wir uns das in den letzten Wochen eigentlich eher gewünscht hätten. Der hat zwar zwei Centuries gespielt, wurde ansonsten aber weitgehend vom Australier vom Tisch ferngehalten. Und das ist eine Qualität, die Neil Robertson in den letzten, ja, man kann eigentlich Monate sagen, nicht unbedingt immer hatte, dass er seine Gegner konsequent vom Tisch fernhalten konnte. Und Mark Selby musste da nach dem Mid-Session-Interval dann tatsächlich mit zwei sehr starken Frames auf 3-3 überhaupt erstmal rankommen, ehe Neil Robertson ihm dann wieder zwei wirklich starke Breaks um die Ohren geschmissen hat. Insgesamt 4 hohe Breaks vom Australier. Und damit letztlich auch der verdiente 5-3-Erfolg für ihn. Die Niederlage von Mark Selby ist dann natürlich ein bisschen bitter, weil auch der braucht ein bisschen Punkte Richtung Weltrangliste. Aber für Neil Robertson kommen die 30.000 Pfund, die er jetzt mit dem Einzug ins Achtelfinale schon mal sicher hat, natürlich absolut gelegen im Hinblick auf die Rückkehr in die Top 16.
Ist ja auf der einen Seite der Sieg gegen Mark Selby, der Neil Robertson eine ganze Menge Selbstvertrauen geben kann, aber einfach auch mal 3 Siege am Stück zu haben, das hat er ja auch lange nicht mehr genossen. Du hast es gesagt, 4-1 gegen Paul Dewell, 5-1 gegen Gong Zhenji und jetzt gegen Mark Selby. Einfach mal so ein paar Tage am Stück mit guter Laune vom Tisch gehen.
Ja, wenn es so einfach wäre, ne? Muss er halt einfach wieder konstant beibehalten. Und man merkt ihm das jetzt aber auch ein bisschen an. Er ist ein anderer Spieler auch wieder am Tisch. Er hat es auch selber gesagt, er hat wieder mehr Spaß am Spiel, wirkt nicht mehr so verkrampft, nicht mehr so, als wenn er nicht wüsste, was er eigentlich machen soll, so richtig auf dem Tisch. Weil das war ja tatsächlich so ein bisschen was Neil Robertson in den letzten Monaten am Tisch ausgezeichnet hat, im negativen Sinne, diese Hilflosigkeit, dass er keine Antworten mehr hatte. Und jetzt kommen die so langsam wieder. Und jetzt sieht man auch, dass Neil Robertson nicht nur ein starker Breakbuilder ist, nicht nur ein starker Punktesammler, sondern auch taktisch eigentlich eine sehr gute Komponente hat, die er jetzt diese Woche auch wieder auspacken musste und die so langsam wieder in die Selbstverständlichkeit reinkommt. Und das ist das Wichtige, die gute Nachricht dann. Jetzt muss er es nur konstant hinkriegen und dann sehen wir, glaube ich, Neil Robertson spätestens zum Ende der Saison vielleicht, ja gut, wenn er hier gewinnt, dann hat sich das so oder so erledigt, aber vielleicht im Laufe der Saison oder spätestens in der nächsten Saison wieder in den Top 16.
Es ist ja vielleicht zwischendurch auch mal ganz gut, den Reset-Button zu drücken. Ne? Ich meine, es war ein langer Abstieg von Neil Robertson und er hat lange nicht mehr wirklich viele Matches am Stück gewonnen. Aber vielleicht hat er sich vor dieser Saison gedacht, ja, das ist jetzt der Reset-Button und jetzt muss ich von unten wieder anfangen und jetzt kann ich auch wieder gutes Snooker spielen. Und jetzt hat er einfach mal 3 Siege am Stück gehabt. Und das ist eine Geschichte, die für ihn höchstwahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist. Und er trifft jetzt in der nächsten Runde auf Gary Wilson. Der hat sich heute durchgesetzt gegen David Gilbert mit 5-2. Es muss nicht Schluss sein, aber Gary Wilson, es gibt auch angenehmere Gegner, oder? Gegner, die einem vielleicht ein bisschen mehr Spielfluss geben.
Naja, also ja, Gary Wilson ist ja eigentlich durchaus jemand, der auch eher dieses Spiel nach vorne mag, aber auch jemand, der das Spiel ein bisschen unangenehmer gestalten kann, hast du schon recht. Gary Wilson ist derzeit ein sehr unangenehmer Gegner, weil er so schwer einzuschätzen ist. Eigentlich unfassbar stark, unfassbar konstant jetzt seit 2, 3 Jahren vielleicht und vor allem auch in der letzten Saison unglaublich konstant gewesen. Nicht nur, weil er Titel geholt hat, sondern auch, weil er sich in den Top 16 ungefährdet halten konnte und immer wieder frühe Niederlagen vermeiden konnte. Und das ist was ich von ihm jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Sieg heute gegen David Gilbert war sehr stark, sehr viele hohe Breaks von beiden Spielern. David Gilbert hatte das Match eigentlich bis zum 2:1 im Griff und machte danach gerade mal ein Pünktchen und im letzten Frame dann nochmal 32. Das war's. Ansonsten Gary Wilson mit der deutlich besseren, konstanteren Leistung. Also ich glaube, das könnte ein wirklich munteres Matchup werden, da zwischen Gary Wilson und Neil Robertson. Aber ich glaube, das können wir über fast alle anderen Matches auch sagen.
Ein weiterer Spieler, der sich jetzt über einen guten Sieg freuen konnte, ist Sean Murphy gegen Yuan Zijun. Auch Sean Murphy hat ja durchaus schon bessere Zeiten erlebt und hat immer mal wieder Formschwankungen gehabt. Das war ein guter Sieg jetzt auch für ihn heute.
Das war ein guter Sieg, ist ein wichtiger Sieg, denn auch Sean Murphy braucht Konstanz in seinem Spiel. War okay, was er heute gezeigt hat, kein Century dabei, aber insgesamt doch souverän das gelöst. Beim Chinesen lief da nicht allzu viel zusammen, spielte zwar ein Century, aber ansonsten machte er dann doch zu wenig aus seinen Punkten. Für Sean Murphy wird es nicht einfacher, trifft jetzt auf Elliot Slesser, der vielleicht ein bisschen überraschend Ali Carter geschlagen hat. Carter da fast noch mit einem Comeback nach 0-4 Rückstand. Elliot Slesser führte 4-0. Am Ende war es dann ein 5-3 Sieg, da musste er dann doch länger kämpfen, als er vielleicht gedacht hätte. Aber ungewohnt frühe Niederlage von Ali Carter dann tatsächlich und damit kriegt er die 20.000 Pfund zwar als Preisgeld mit nach Hause, aber nicht für die Weltrangliste.
Apropos 0-4 zurücklegen und dann vielleicht sogar noch gewinnen. So eine Geschichte hat heute Judd Trump hingelegt.
So eine Geschichte hat er hingelegt und wie er das hingelegt hat. Also es gibt ja Matches, da ist einem zu Beginn nicht ganz klar, was machen die da eigentlich. Und so ein Duell war das zwischen Judd Trump und Wuhiza heute. Beide mit Anlaufschwierigkeiten, aber der Chinese mit dem deutlich stabilerem Spiel. Also bei Judd Trump, was der heute vor dem Mid-Session-Interview abgeliefert hat, das war, ja, tut mir leid, unter aller Sau. Das muss man dann einfach so sagen. Da hätte selbst Thomas Hein nichts mehr machen können. Also das war einfach nur schwach. Vielleicht die schwächste Saisonleistung von Judd Trump bisher. Kaum mal ein 20er-Break aneinandergereiht, viele Fehler und Wuhiza dann mit dem deutlich besseren und konstanteren Spiel. Ging souverän mit 4-0 in Führung. Und dann kam das Mid-Session-Interval. Und ich weiß nicht, ob Judd Trump sich im Mid-Session-Interval mit Jack Lisowski unterhalten und gesagt hat, ey, Junge, ich will eigentlich gegen dich spielen nächste Runde. Ich führe 3-1 in meinem Match. Was machst du da eigentlich? Oder ob Judd Trump dann realisiert hat, hey, in dieser Woche geht es hier mal eben um 500.000 Pfund für den Sieger. Auf jeden Fall war es ein komplett anderer Judd Trump. Der brauchte zwar im 5. Frame auch wieder 2 Chancen, aber mit dem 56er-Break, was er da gespielt hat, hatte ich das Gefühl, er hat sich frei gespielt. Und danach gab es dann kein Halten mehr. Im nächsten Frame aus seiner zweiten Chance heraus eine 101, dann 61, 89, 55 hintereinander weg, ohne dass der Chinese überhaupt noch einen Punkt mitbekam in diesem Duell. Irgendwann war es dann noch so eine Abwärtsspirale beim Chinesen, der dann auch einfach nichts mehr auf die Kette bekam und Judd Trump dann einfach immer souveräner und einfach auch eine Bank wurde am Tisch, der wurde immer größer für den Chinesen und so hat er es dann am Ende umgebogen. Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen, würde ich sagen, aber das darf er sich natürlich im nächsten Match nicht erlauben. So ein Fehlstart, den wird selbst ein Jack Lisowski bestrafen. Auch wenn ich jetzt fast schon wieder glaube, dass Jack Lisowski dann ein Spieler wäre. Aber egal, lassen wir das.
Der arme Jack Lisowski.
Ja, dann soll er es doch auch mal zeigen. Vor allem gegen Judd Trump. Also war ja gut heute gegen Jack Jones, gegen immerhin ja den WM-Finalisten. Letztlich souverän 5-3 gewonnen, aber die Bilanz gegen Kumpel Judd ist jetzt noch nicht so überragend, gerade in entscheidenden Matches. Aber wir werden sehen. Vielleicht straft er mich ja Lügen.
Jedes Mal wirfst du ihm was in die Speichen. Der arme Jack, der weiß überhaupt nicht, was du zu verantworten hast.
Also wenn es jemanden gibt, der Jack Lizowski was in die Speichen wirft, dann ist es Jack Lizowski.
Es gibt ja dieses Meme, wo man sich da...
Ja, ja, genau. Das ist perfekt.
Das ist Jack Lizowski, ja. wir müssen über jemanden sprechen, der gerade eben seine zweite oder sein erstes Match verloren hat. Und das ist Luca Brissell. Der hat mit 2:5 gegen Pang Yung-Shu verloren. Und es ist noch früh in der Saison. Aber müssen wir schon über Tour Survival sprechen?
Es ist eine interessante Geschichte, ne? Mit Luca Brissell und seinem WM-Titel, der ihn ja in den Top 16 hält. Der ihn sich qualifizieren lässt für wichtige Turniere. Aber wenn man mal so ins Saisonende reinguckt, dann muss man weit scrollen bis zu Jack Lizowski, nämlich tagesaktuell bis zu Rang 2.
Nee, Luca Brissell. Jetzt mach den armen Jack Lizowski noch weiter fertig.
Ja, gut. Dann reden wir wieder über Luca Brissell. Nein, ja. Sorry. Ja, natürlich. Da muss man wirklich weit scrollen für den Belgier, nämlich auf Platz 62. Und das ist natürlich eine Riesensache. Und so langsam, ja. Er hat jetzt sowohl in Jian als auch in Saudi-Arabien die Chance auf eine ganze Menge Punkte verpasst. Er hat 500.000 Pfund zu verteidigen vom WM-Titel von vor 2 Jahren oder anderthalb Jahren jetzt knapp. Das wird eine sehr, sehr schwere Saison für Luca Brissell, weil der auch selber immer noch nicht so ganz weiß, wo er mit seinem Spiel hin will, habe ich das Gefühl. Es gibt Wochen, da läuft es ganz gut und es gibt in dieser Saison eine Sache, wo man sich fragt, ja, was machst du, Junge? Der hat noch kein einziges Match gewonnen in dieser Saison. Hat die Qualis verbraten, eine Quali ja sogar, weil er selber nicht rechtzeitig vor Ort war, wo auch noch nicht so ganz geklärt ist, was da jetzt genau passiert ist. Brissell war da einfach nicht da. Die andere Quali für Wuhan hat er verpasst. Shanghai Masters, erste Runde raus gegen Si Jiahui und jetzt auch erstes Match direkt verloren gegen Pang Yung-Shu. Er hat nicht schlecht gespielt, waren ganz gute Breaks mal zwischendurch dabei, hat Frame 4 unglücklich auf Schwarz verloren und so Pang Yung-Shu da relativ schnell einen 3:1 Vorsprung gegeben, sage ich jetzt mal. Und der Chinese hat das dann clever verteidigt. Aber ja, um zurück zu deiner Frage zu kommen, muss man aufs Tour Survival schauen? Ja, Luca Brissell muss das tun, der braucht dringend, ich sag mal so mindestens ein Viertelfinale, Halbfinale mal bei einem etwas größeren Turnier, um da in sichere Bahnen zu gelangen. Weil ansonsten sind das aktuell tatsächlich nur 4.000 Pfund, die ihn trennen von Platz 65 und damit von der Relegation. Weil so wie er spielt, ist er ja auch weit weg von einer Wiederqualifikation über, weiß ich nicht, Einjahresrangliste oder was auch immer. Also ja, das wird eine harte Saison.
Es fühlt sich falsch an, diese Frage überhaupt zu stellen, aber wir müssen sie halt stellen. Ne? Also dieses Jahr ist bislang seit dem WM-Titel ist das einfach lausig, was Luca Brissell abgeliefert hat. Und ich will das überhaupt nicht in irgendeiner Weise kritisieren oder so. Das passiert zwischendurch, dass man mal in Formloch ist oder dass es zwischendurch auch mal so läuft, dass man sagt, man hat vielleicht ein bisschen zu sehr den WM-Titel gefeiert. Man kann nicht jeder ist wie Mark Williams drauf, der feiert ein Jahr lang und trotzdem noch immer gute Ergebnisse abliefert. Aber es ist schon wirklich etwas, wir müssen es halt beobachten, diese Geschichte. Ne?
Das ist, er hat quasi seit dem WM-Titel keine guten Leistungen mehr abgeliefert, also vielleicht noch beim Shanghai Masters, was ja auch nur ein paar Monate nach dem WM-Titel war, wo er ja dann auch am Ende nur knapp gegen Ronnie Sullivan verloren hat. Ansonsten kann ich mich an keine guten Leistungen, also wirklich tatsächlich keine guten Leistungen erinnern von Luca Brissell in der letzten Saison, und diese Saison ist noch keinen Deut besser. Und das Problem ist, niemand wird ihm vorwerfen, dass er seinen WM-Titel irgendwie zu lange gefeiert hat. Das darf er gerne tun. Er ist ja auch mit einer komplett anderen Einstellung in die WM reingegangen, was ja vielleicht auch sogar der Trick war letztendlich, wie er Weltmeister geworden ist, dass er komplett ohne Training, ohne alles einfach reingegangen ist und seinen Stiefel da durchgezogen hat. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass Luca Brissell jetzt so ein One-Hit-Wonder auf der Snookerbühne war. Und zwar jetzt nicht im Sinne davon, dass er direkt von der Tour runterfällt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er wieder in den, ja, 40er, 50er Regionen der Weltrangliste verschwindet und nicht wieder weiter nach oben kommt, weil aktuell fehlt ihm da sehr viel. Ich weiß nicht, ob von der Einstellung her und oder vom Spielvermögen, aber im Moment ist er von der Weltspitze meilenweit entfernt und das ist eigentlich sehr schade, weil dass er mehr kann, hat er ja nicht nur bei seinem WM-Titel gezeigt, sondern eigentlich über die letzten Jahre hinweg immer mal wieder, zwar nicht konstant, aber immer mal wieder. Und das ist dann, das wäre eine sehr, sehr schlimme Geschichte tatsächlich, wenn es so kommt. Aber im Moment stehen die Zeichen nicht gut.
Einer, der nicht weit von der Weltspitze entfernt ist, ist Ronnie O'Sullivan. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass er vielleicht nicht mehr regelmäßig die ganz großen Spieler schlägt, aber er ist noch immer sehr, sehr solide und auf einem sehr hohen Niveau. Er wurde in einer Pressekonferenz in traditionelle saudi-arabische Kleidung gesteckt. Das war ein sehr ungewohntes Bild. Und jetzt hat er seine arabische Kleidung oder saudi-arabische Kleidung gegen die Snooker-Kleidung wieder getauscht und hat gegen Le Pefan eine souveräne Leistung mit 5:1 gebaut.
Ja, war ein richtig gutes Match, hat nichts anbrennen lassen. Das Match war quasi zum Mid-Session-Interval bereits entschieden, 4-0 Führung. Lei Pei Fan dann mit einer 63 noch mit dem Ehrenframe, ehe Ronnie O'Sullivan dann eine Total Clearance im letzten Frame nochmal ausgepackt hat. 2 Centuries insgesamt, 5 hohe Breaks. Jedes Break war dabei dann letztendlich frame-entscheidend. Also da gibt es dann nicht viel zu meckern, souveräner Auftakt. Aber wer hat was anderes erwartet? Denn diese Turniere sind es, die Ronnie O'Sullivan mag, die ihn interessieren, die ihn groß machen. Und ja, würde mich dann tatsächlich diese Woche auch nicht wundern, wenn er hier absolut um den Titel mitspielt. Und zwar nicht nur wegen der starken Leistung heute, sondern einfach, weil das Turnier ihm ja so offen maßgeschneidert ist.
Ist es, auch wenn sehr wenig Zuschauer da sind. Das können wir immer noch mal sagen. Es ist
sehr wenig,
nach wie vor
ist stark untertrieben, ja. Also ich habe noch nie... wir können ja vielleicht auch noch drüber reden, über das höchste Break bisher. Ich habe noch nie ein so wenig vor Live-Publikum gefeiertes Maximum Break gesehen, wie das von Noppon Sein Kam gegen Amir Sarkoç. Also da tat mir der Thailänder tatsächlich ein bisschen leid. Also das, wir haben Maximums während Corona-Zeiten gehabt. Ich glaube, da haben mehr Leute geklatscht.
Da war mehr Stimmung.
Ja.
Ja. Noppon Sein Kam hat gegen Amir Sarkoç hat er ein Maximum Break gespielt. Wer heute auch übrigens gut gespielt hat, das war Zhang Andar, oder?
Ja, gut gespielt. Also Zhang Andar konnte heute nur ein Break spielen. Ja. Das, also ich weiß nicht, was er mit der Zahl heute hatte und ob das, aber die 138 war heute sein Break. Dreimal hat er die tatsächlich in den 5 Frames gespielt, überhaupt 4 Centuries. Also das war die Leistung des Tages eigentlich vom Chinesen. Und das freut mich sehr, weil Zhang Andar ja auch so ein bisschen Probleme hatte in den letzten Monaten seit seinem doch ja aus dem Nichts kommenden Überraschungstriumph in der letzten Saison bei der International Championship und dann bei der Players Championship stand er ja auch im Finale. Danach lief es ja nicht mehr so rund bei ihm. Auch bei der WM ja in der ersten Runde sang- und klanglos ausgeschieden. Also der war ein bisschen auf dem Abwärtstrend wieder. Und das heute war ein blitzsauberes Match gegen einen unangenehmen Spieler, weil Ben Woolaston war einer der, die in der Quali, wenn man es jetzt nur so nennen möchte, die ersten 4 Runden, sehr überzeugend gespielt hat. Teilweise sehr starke Matches gezeigt gegen Joe Perry. Und dann auch in der letzten Runde gegen Hossein Wafai. Also das war ein sehr starker Auftritt. Und heute waren es dann gerade mal 15 Punkte, die der Engländer mitbekam, gegen einen einfach bärenstarken Zhang Andar. Also hat sehr viel Spaß gemacht, das heute anzuschauen, wenn man es dann geschaut hat.
Also Zhang Andar ist auch weiter mit 5:0 gegen Ben Woolaston. Weitere Ergebnisse, die wir noch gesehen haben. Jimmy Robertson 5:2 gegen John Higgins. Kyron Wilson gewinnt 5:3 gegen Liu Hongyu. Dann haben wir Jack Lisowski, den haben wir vorhin schon angesprochen, mit 5:3 gegen Jack Jones. Scott Donaldson hat gegen Barry Hawkins mit 5:1 gewonnen. Und abschließend können wir ja noch mit einem Ergebnis. Mark Williams hat sich durchgebissen gegen Tapchaya Uno mit 5:4. Das war am Ende dann doch ein hartes Stück Arbeit. Es war nicht das allertollste Match, aber Sieg ist Sieg, wird sich Mark Williams denken.
Ja, das stimmt. War letztendlich ein bisschen unterwältigendes Duell, vor allem vor dem Mid-Session-Interval. Beide kamen nicht so wirklich vernünftig in Breaks rein. Aber Tapchaya Uno war auch irgendwie fast das gesamte Match über immer derjenige, der nur reagiert hat, anstatt zu agieren. Und ja, dann verliert man eben gegen Mark Williams. Interessante Randnotiz zu den Siegen von Kyron Wilson und Jimmy Robertson. Ursprünglich sollte ja Kyron Wilson gegen Jimmy Robertson spielen und John Higgins gegen Liu Hongyu. Man hat ja aber dann das Draw nochmal geändert. Beim Turnier in Saudi-Arabien geht dann doch irgendwie nicht alles glatt. Als den Verantwortlichen dann aufgefallen ist, hups, wäre ja ein bisschen unglücklich, wenn die Nummer 1 gegen die Nummer 17 in der Quali, also in den Setzrunden davor spielt. Ach Mensch, dann müssen wir das ja doch nochmal irgendwie umdrehen. Habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt, dass das während des Turniers dann geändert wird. Aber gut, dass es aufgefallen ist und der Leidtragende war dann tatsächlich John Higgins, der gegen den aktuell dann doch sehr formstarken Jimmy Robertson ran muss. Viel bringen tut's Kyron Wilson nichts, denn der darf dann nächste Runde gegen Jimmy Robertson ran.
Ein Spiel läuft gerade noch, das ist jetzt beim Stand von 4-4. Das Problem ist, wir können, also beziehungsweise das Problem ist noch zu Ende, aber es ist ein fantastisches Match zwischen Ding Junhui und Stuart Bingham. Ding Junhui mit 4 Breaks über 50, mit einem Century Break dabei. Stuart Bingham mit 2 Breaks über 90, ein 124er, ein 94er. Da ist auch nochmal richtig Dampf drin.
Ja, ist ein absolut munteres Match, was sich die beiden da liefern. Quasi das komplette Match über das gleiche Bild. Ding Junhui geht in Führung, Stuart Bingham gleicht aus. Also egal, wer das jetzt hier am Ende holt, es wird ein verdienter Sieger sein. Und der nächste Gegner ist ja dann Mark Williams. Also da können sich beide freuen, beziehungsweise Mark Williams kann sich jetzt schon über einen von den beiden freuen. Macht sehr viel Spaß, aber wie gesagt, das große Problem dieses Turniers, und das war ja vorher klar, ist das fehlende Ambiente, die fehlende Atmosphäre. Ich hoffe, das wird zum Wochenende noch etwas besser, aber so richtig dran glauben tue ich noch nicht.
Wir werden auf jeden Fall darüber sprechen, wenn es denn soweit ist. Und das hier bei Total Clearance, da werdet ihr immer darüber informiert.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.